Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Michael Diederich unser Gast. Er ist CFO vom Fußballclub FC Bayern und wir treffen uns in seinem Büro in der Säbener Straße mit Blick auf den Trainingscampus. Michael Diederich war vor seinem Wechsel in den Profifußball viele Jahre Banker, zuletzt CEO der Hypo Vereinsbank und in dieser Funktion war er einige Jahre mein Chef. Wir sprechen in dieser Folge darüber, ob es große Unterschiede gibt zwischen Leadership im Fußball und in der Finanzwelt. Wir sprechen darüber, wie man in einer Welt, die sich rasant verändert, Kurs hält. Und wie man trotz der vielen Informationen, die auf uns einprasseln, eine Zukunftsvision entwickelt. Hallo Michael, ich freue mich, dass du zu Gast bist im Podcast heute.
Hallo Andrea, freue mich auch sehr.
Michael, du kennst ja das Prinzip vom Podcast, wir sprechen über Werte und Leadership. Und du hast dir im Vorfeld drei Gegenstände überlegt und mitgebracht. Und jetzt bin ich gespannt, was du dabei hast und mit was du starten möchtest.
Ja, also erstmal danke für die Einladung, freue mich wirklich sehr. Wir zwei haben ja so eine gewisse Historie, was Podcast angeht. Und habe mir mitgebracht ein Bild von unserem Hund, Buddy. Ja? Mhm. Ganz neu in der Familie, wenn du so willst.
Der sieht noch klein aus.
Ja, und er sieht harmlos aus, aber das ist Methode. Ja? Er ist jung, aber er ist nicht harmlos. Dann hätte ich ein Fernglas mitgebracht, ja? Um so ein bisschen mit dir zu reden über Blick in die Zukunft, Vision, warum ist es wichtig und warum ist es auch ein ganz besonderes Instrument hier für uns und nicht nur für die Welt, die wir beide kennen aus der Finanzwelt. Und habe mitgebracht einen Kompass, der ein Stück weit symbolisieren soll, du brauchst so einen gewissen Nordstern und du brauchst aber auch eine gewisse Aufbruchstimmung, um immer zu sagen, wo geht eigentlich die Reise hin. Das sind so die drei Themen, über die wir gerne reden können.
Und wir starten mit dem Hund?
Gerne mit dem Hund.
Also der hat nicht harmlose, aber junge Hund. Was bedeutet er für dich? Oder beschreib erstmal ein bisschen, wie er aussieht, weil im Podcast kann man das ja nicht sehen. Ja.
Schokobraun, würde ich sagen. So 20, 25 Zentimeter hoch, 13 Kilo schwer. Ist ein Labradudel, eine Mischung von Pudel und Labrador.
Ah, ja. Wow.
Tolle Mischung, weil A, hart nicht und super schlau. Super schlau ist eine echte Herausforderung, weil der alle 5 Minuten was Neues lernen will und wenn nicht, wird ihm langweilig. Und ist Bereicherung in unserer Familie, nachdem wir ja lange einen Hund hatten und der dann leider von uns gegangen ist, mussten wir ein bisschen Abstand nehmen und haben dann gesagt, da fehlt was. Ja, du kommst nach Hause, guckst auf die leere Decke, du kommst nach Hause, guckst auf die, auf den verlassenen Platz, wo er sonst immer lag. Und er erkämpft sich hier gerade so seinen neuen Space. Ist jetzt knapp ein Jahr bei uns und ab und zu auch mit dem Büro. Ja. Mhm. Hatte ich ja auch unseren alten Hund in der Bank immer wieder mal dabei. Ihm macht es Spaß. Meine Kollegen lieben das, wenn er hier durchs Büro wedelt. Also ganz nett.
Und für was steht der Hund für dich? Für welchen Wert steht er?
Naja, du fängst bei so einem jungen Tier ganz, ganz vorne an, wie bei vielen Dingen. Du brauchst unfassbar viel Geduld, du brauchst unfassbar viel Konsequenz. Mhm. Ja? Und du brauchst auch ein Stück weit Nähe und Harmonie, weil mit Gewalt passiert bei so einem Tier gar nichts. Mhm. Das verkehrt sich eher. Mhm. Ja? Und das merkt man schon und das verlangt er auch einem immer wieder ab. Und da muss man sich auch immer selber ein Stück weit zurücknehmen. Nicht jeden Tag habe ich die Muße, gebe ich zu. Ja. Wenn du selber gestresst bist oder wenn du einen vollen Tag hast, interessanterweise überträgt sich das auf so ein Tier in der Sekunde. Ja, die haben da wie so ein seismografisches Gespür, wie du selbst unterwegs bist. Und es lehrt dir auch wirklich viel Demut. Und es zeigt dann aber auch, wenn du das aufbringst, was du dafür zurückbekommst. Und das ist einfach neben dem, was wir alles so machen, und der Tag ist manchmal voll hektisch, viele Sachen gleichzeitig, es lehrt dir eine Menge Respekt und es bringt dir eine Menge Dinge dann auch wieder zurück, wenn du sorgfältig damit umgehst.
Du hast gerade gesagt, mit Gewalt funktioniert da gar nichts. Wenn man jetzt was von außen auf Hundeerziehung guckt, dann ist es doch Befehl und Gehorsam. Vorurteil, sage ich jetzt mal bewusst.
Bei einem Hund?
Ja.
Es ist Gehorsam, aber dass der dir gehorcht, passiert nicht mit Druck, ja, sondern du musst ihm das spielerisch beibringen und der braucht dafür auch dann immer eine Belohnung. Also nur Druck wird nicht funktionieren. Dann suchen die ihre anderen Wege. Also du musst ihm was beibringen, er muss daran Spaß haben, du musst ihn dafür belohnen. Ja. Und du musst ihm auch ein Stück weit immer wieder mal vertrauen, insbesondere wenn du was Neues machst oder wenn du ihn von alleine lässt. Der muss nicht zurückkommen. Mhm. Ja. Der will zurückkommen, weil er weiß, wenn ich zurückkomme, der geht gut mit mir um und semmelt mir keins irgendwie oben drüber. Von daher, das sieht so nach Druck und Gehorsam aus, aber dass das so ein spielerisches Miteinander ist, geschieht nicht mit Druck, ganz im Gegenteil.
Was kannst du übertragen von dem, wie du mit dem Hund umgehst, wie du da Vertrauen aufbaust, auf das, wie du im Führungskontext agierst? Gibt es da Parallelen oder sagst du, Gott, das sind zwei andere Welten?
Ja, lustig, jetzt ist natürlich echter Spannungsbogen von unserem Hund zur Mitarbeiterführung. Aber da hast du es natürlich noch viel deutlicher und noch viel ausgeprägter. Ja. Du willst, egal in welcher Ebene du ja als Mitarbeiter unterwegs bist, du willst gesehen werden, du willst wertgeschätzt werden, du willst, dass jemand dich ernst nimmt, wie du dich einbringst. Und von daher, alles das, was da so im Kleinen und Spielerischen mit einem Haustier irgendwie, ist natürlich, wenn du für Mitarbeiter und für Kolleginnen und Kollegen verantwortlich bist, noch viel bedeutsamer. Weil egal wie klein oder wie groß dein Bereich ist, den du führst, du musst es ja schaffen, dass die Leute dir vertrauen. Und du musst es schaffen, dass sie in deinem Sinn und in dem Sinn, was man da gemeinsam erreichen will, unterwegs sind. Und dafür musst du sie gewinnen. Das passiert nicht nur per Ansage, sondern das passiert mit, ich glaube, du musst viel vorleben. Ich glaube, du musst dafür werben, warum der Weg der richtige Weg ist. Und du musst natürlich auch immer, ich sag mal, ein Stück weit Empathie. Auch wenn du am Ende des Tages die Entscheidung treffen musst, du musst Empathie für den Einzelnen mitbringen, der möglicherweise eine Frage, einen Zweifel, einen Wunsch, was anderes gerne würde wollen. Von daher, Führung von Mitarbeitern, egal wie klein oder wie groß der Bereich ist, verlangt einem da wahnsinnig viel ab. Und ich weiß noch, in vielen der Gespräche, wenn wir Mitarbeiter befördert haben von einem Fachspezialisten zu einer Führungskraft. Ich habe denen immer gesagt, Achtung, passt auf, was ihr euch da wünscht. Das klingt so banal. Ja? Das bedeutet noch lange nicht, wenn du der absolute Spezialist bist, dass du auch der Spezialist bist und exzellent dafür geeignet, mit Mitarbeitern umzugehen. Das muss man lernen. Ja? Und da macht man natürlich auch Fehler. Muss man sich vielleicht auch eingestehen. Aber dieser Sprung von Spezialist zu Führungskraft und dann auch noch, wenn du in der Hierarchie irgendwie nach oben steigst, klingt ganz oft leichter, als es dann irgendwie ist. Und man bereitet da, glaube ich, auch Leute nicht immer gut drauf vor, sondern sagt dann, der beste Verkäufer muss per Definition der sein, der auch deine Vertriebsmannschaft führt und anleitet. Kann sein, muss aber immer nicht gut gehen.
Ja, das stimmt. Wie bereitest du Leute auf eine Führungsfunktion vor? Gibt es da einen Königsweg?
Du, Königsweg weiß ich gar nicht. Ich glaube überhaupt mal das Bewusstmachen, dass wenn du dann Führungskraft bist, bedeutet erstmal, du machst es nicht mehr alles selber. Du musst dich drauf verlassen.
Ja, du musst delegieren können.
Delegieren können und du musst bei Delegation damit leben, dass da vielleicht suboptimale Ergebnisse rauskommen. Aber das bedeutet ja nicht, dass die falsch sind. Aber du musst damit leben, deine Kolleginnen und Kollegen machen es anders als du selber. Wenn du denen permanent reinredest, wenn du permanent zeigst, du bist unzufrieden und dann sagst, geh auf Seite, ich mach selber, dann wirst du den Leuten nicht gerecht, dir selber aber auch nicht. Ja. Und das Bewusstmachen überhaupt darüber ist, glaube ich, überhaupt schon mal ein Beginn. Ja. Gebe aber auch ehrlich zu, ich habe noch nie einen gesehen, der mir dann gegenüber saß und hat gesagt, ah, das ist interessant, dann will ich nicht mehr. Sondern die haben gesagt, nee, ich weiß schon, ich kann das. Das hat sich dann später immer bewahrheitet, ob man das kann. Aber man muss Leute darauf vorbereiten. Ich glaube, ein anderer Baustein dafür ist, dass du an der Seite einen Coach hast, der dir immer mal über die Schulter blickt und sagt, Achtung, ja, du bist neu in der Rolle, pass ein bisschen auf, wie du kommunizierst, was du machst und wie du damit umgehst. Und dann hilft natürlich auch immer ein ehrliches Feedback von den eigenen Leuten. Ja. Ja. Das kriegst du aber nur, wenn du vorher gesagt hast, wir haben eine offene und transparente Kommunikation.
Und wenn du es dann auch lebst, ne? Weil wenn du dem dann einen Deckel gibst.
Absolut, ich meine, das haben wir zwei schon das ein oder andere Mal erlebt. Da fragt jemand nach Feedback, da gibt einer Feedback und das war das letzte Feedback. Aber so kannst du natürlich nicht mit Leuten irgendwie umgehen. Und das sind, glaube ich, so 3-4 Bausteine, die es wichtig ist, wenn du wirklich dann auf einmal eine Führungskraft bist und Kollegen anleitest, sich dem bewusst zu werden. Du brauchst einen an der Seite, der dir immer mal einen Rat gibt und du brauchst immer die permanente Rückmeldung von den eigenen Kollegen. So, und dann zeigt sich, kann ich das? Und ist es auch das, was ich mir eigentlich darunter vorgestellt habe? Ja? Oder will ich wieder zurück in mein Spezialistendasein? Und das ist ja nicht schlecht, das ist was anderes. Ja? Ich glaube, so geht es dann irgendwie.
Du hast ja in deiner Karriere einen Schritt gemacht, zuletzt von einer Branche in eine komplett andere Branche. Ist da Führung anders oder funktioniert das ganz ähnlich? Es ist halt nur ein anderer Gegenstand vom Geschäft.
Naja, wenn du mal völlig abstrahierst von dem, was wir hier sind beim FC Bayern, nämlich ein außergewöhnlich erfolgreicher Fußballverein, der auf allerhöchstem Niveau unterwegs ist, hast du hier genau mit Kolleginnen und Kollegen zu tun wie damals in der Bank. Ja? Und da sind auch die Bedürfnisse sehr, sehr ähnlich. Ich will gesehen werden, ich will gehört werden, ich will mich einbringen können und ich will eine faire Chance haben, auch für mich selber irgendwie nach vorne zu kommen und weiterzukommen. Hier ist nochmal besonders, weil auch die Größe eine andere ist, dass das noch einen viel stärkeren Zusammenhalt hat als in so einer großen 90.000-Mann-Organisation. Hier bist du, weil du hier sein willst. Du bist hier, weil du im Sport dich beweisen willst oder bei einem der besten Fußballvereine der Welt tätig sein. Das wissen wir zwei, ist in der Finanzwelt nicht immer unbedingt so. Ja, es war vielleicht mal so, die hat sich aber dramatisch verändert. Aber der intrinsische Wert ist hier nochmal ein Stück höher. Und auch der persönliche Einsatz macht es dann auch nochmal besonders, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. So. Aber im Kern wollen die Kolleginnen hier und die Kollegen das Gleiche, wie sie wollten in der Bank. Das, was ich eben gesagt habe. Ja. Respekt, ein Stück Empathie, mitgenommen werden, erklären und nochmal Teilhabe an Entscheidungen, warum so rum und nicht andersrum. Ich glaube, das bleibt dann irgendwie gleich.
So, du hast noch zwei weitere Gegenstände, Kompass und Fernglas.
Ja, machen wir mit dem Fernglas weiter, oder? Steht für mich so ein bisschen in, wie guckt man in die Zukunft und wie entwickelt man sich irgendwie weiter? Auch da, hoch erfolgreicher Sportverein. Früher war es eines der größten Finanzinstitute in Europa. Du musst über den Tellerrand hinaus trauen, dich zu schauen, weil erstens da draußen der Markt so unfassbar in Bewegung ist, weil es wahnsinnig viele Möglichkeiten und oder Gefahren gibt. Und du kannst eine kleine, eine mittelgroße oder eine ganz große Organisation, glaube ich, nur wirklich verantworten, wenn du auch immer 2-3 Schritte mal vorausdenkst, um zu sagen, wo könnte eine Möglichkeit liegen, wo lauert eine Gefahr, um dann auch, ich sag mal, die richtigen Schritte zu unternehmen, um entweder die Chance zu ergreifen oder das Risiko zu vermindern.
Wie machst du das? Wie machst du das persönlich? Es ist ja gerade in diesen Zeiten, wo so viel gleichzeitig passiert, gar nicht so einfach, 2-3 Schritte vorauszudenken.
Ja, ich bin wahnsinnig viel gerne draußen und unterwegs und höre entweder unseren Partnern zu und oder spreche jetzt in dem aktuellen Fall mit anderen Clubverantwortlichen, aber auch mit Verantwortlichen im Sport aus völlig anderen Segmenten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer beschäftigt sich, wohin könnte eine Entwicklung irgendwo gehen. Inklusive all dem, was es dann auch an Möglichkeiten gibt, sind es größere oder kleinere Plattformen, sind es Digitalveranstaltungen, also große Veranstaltungen, Messen zu digitalen Themen oder große Sportkonferenzen, um zu hören, wohin entwickelt sich eigentlich was, um dann, ich sag mal, aus diesem riesen Blumenstrauß an Chancen, Möglichkeiten oder Risiken für den Verein hier das Richtige rauszupicken und zu sagen, wo gehen wir da gemeinsam lang. Sprech unfassbar viel mit den Kolleginnen und das weißt du, und da interessiert mich auch nie eine Hierarchie. Eine gute Idee ist eine gute Idee, egal woher die geboren wurde. Und von daher, die Kolleginnen und Kollegen sehen und wissen so viel in so einem Unternehmen oder in so einem Verein, was man dann mit berücksichtigen könnte, wenn man überlegt, wo könnte eigentlich die Reise irgendwo hingehen. Und hilft auch, im Werben dafür zu sagen, wir schlagen jetzt ein Stück weit mal eine andere Route und eine andere Richtung irgendwie ein. Und so probiere ich für mich immer ein Bild daraus zu machen und zu sagen, es könnte dahin gehen oder hier und lass uns hier aufpassen oder da gibt es einfach eine unfassbar große Chance und so probiere ich das.
Eins der Themen, wo man viele Jahre ja dachte, vielleicht denkt man es immer noch, aber ist die Frage jetzt, dass sie ein Zukunftsthema ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Du hast dich ja da immer sehr auch stark für interessiert.
Ja.
Mein Eindruck ist ein bisschen, das hat eine jähe Bremsung jetzt bekommen durch die Wahl von Trump. Jetzt heißt es auf einmal Drill, Baby, Drill und nichts mehr Renewables. Ja. Wie guckst du da drauf? Ist das noch ein Zukunftsthema für dich oder ist das was, was wir jetzt erstmal seitlich parken?
Ich weiß nicht, ob man es schon wirklich final beantworten kann. Mhm. Ja. Weil der übergelagerte Trend, dass wir möglicherweise ein Problem bekommen, was CO2-Ausstoß angeht und Veränderung geopolitischer Themen durch klimarelevante Themen, der geht ja nicht weg, nur weil du sagst, ja, ich habe es mal verankert oder ich habe, ja genau, und ich depriorisiere jetzt. Ich glaube, das Thema bleibt. Das sieht man an all den extremen Wetterausschlägen. Das sieht man, wo teilweise was auf der Welt irgendwo los ist. Ich musste schmunzeln. Gestern habe ich gelesen, die BaFin warnt, also Bundesamt für Finanzaufsicht, eines der ganz großen Risiken, die die sehen für die gesamte Finanzindustrie und damit dann für die Realwirtschaft, kommt von Klimathemen und Wetterkatastrophen. Und
klar, die sind ja sehr teuer, wenn sie zuschlagen. Denken wir ans Ahrtal. Also.
Absolut. Denk an die ganzen Versicherer, denk an die ganzen Rückversicherer. Die gehen ja nicht weg, nur weil jemand sagt, das ist jetzt für mich nicht mehr so en vogue. Könnte sein, ich sag mal, dass da Stücke wieder vielleicht relativiert und zurückgefahren werden. Ja? Aber der übergelagerte Trend, glaube ich, geht nicht weg. Und dieses Thema ESG war ja viel mehr als nur CO2-Ausstoß. Das war auch das Thema S, also was ist meine Social Responsibility und was ist das Governance-Thema und auch das Thema Inklusion. Gleichberechtigung, wie diverse ist ein Unternehmen und so weiter. Auch die Dinge gehen nicht weg. Ja. Von daher, ich glaube, immer noch eine hohe Relevanz, vielleicht mit einem Stück weit andere Akzentuierung, aber die übergelagerten Themen, Andrea, die gehen damit nicht weg. Wir können jetzt nicht plötzlich sagen, es war eine gute Idee, ich überspitze, Mann und Frau in einem Unternehmen zu fördern, und drehen uns jetzt rum und sagen, nee, die Männer haben es schon immer ganz gut im Griff gehabt, wir lassen es mal wieder. Ich meine, das wäre irgendwie...
Ja, man verliert natürlich seine Glaubwürdigkeit.
Ja. Als, total.
Glaubst du deswegen, dass die Unternehmen dabei bleiben? Weil die Frage stellt sich natürlich, in den USA sind ja einige, die haben genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Eigentlich konnten es die Männer besser so.
Ich glaube, dass der Druck oder aber auch der Wunsch, was man mal da entzündet hat, das kannst du nicht mehr einfach nur zurückdrehen. Und ich glaube, das wäre auch falsch. Ja. Wer soll einen Job begleiten, der es am besten kann? Geschlecht, Farbe, Nationalität, eigentlich egal. Ja. Hat man es vielleicht ein bisschen übertrieben? Ja. Kann sein. Du weißt, wir zwei hatten mal die Diskussion, wenn wir zwei Kandidaten und Kandidaten ins Rennen geschickt haben, gab es mal eine gewisse Zeit einen Reflex, der...
Man nimmt eher die Frauen.
In eine bestimmte Richtung tendiert hat. Auch da hatten wir zweimal eine Diskussion und es gab es dann auch zwischendurch, dass selbst unsere männlichen Kollegen gesagt haben, aber Moment, jetzt haben wir irgendwie ein Problem, weil wenn wir zusammen in den Rennen gehen, ist immer klar, wir verlieren, ja? weil man das weibliche Geschlecht fördern will. So, aber geht das Thema weg und wäre das falsch, wieder in die Schublade zu legen? Definitiv. Und ich glaube, es geht auch nicht weg.
Du hast noch einen Kompass dabei, der passt vielleicht ganz gut zu dem Thema.
Ja, also du guckst über den Tellerrand und musst dann natürlich sagen, was ist die Richtung? Da gibt dir, glaube ich, der Kompass eine Orientierung, wo es hingehen soll. Kompass ist auch, glaube ich, ein Stück weit eigener Wertkompass. Ja. Was ist der Nordstern, der dich selber irgendwie leitet? Warum machst du Dinge und warum machst du sie eigentlich irgendwie nicht? Und wenn ich mir das mal so angucke, so aus der Vergangenheit, der Kompass war immer auch ein Stück weit Aufbruch zu, du hast was Neues gesehen, Neues erobert, du brauchst ein Stück Mut, du brauchst auch ein Stück Mut zur Veränderung.
Ja. Ja?
Und auch dafür brauchst du, glaube ich, einen Kompass. Und du brauchst Mut, auch mal für Dinge einzustehen, die nicht so super populär sind. Ja. Und dafür brauchst du für dich selber auch, ich sag mal, den inneren Kompass zu sagen, dafür stehe ich ein und das ist mir wichtig.
Wie schärft man diesen inneren Kompass? Wie schärfst denn du oder wie hast du das rausgefunden für dich, wofür du stehst?
Ich glaube, das entwickelt sich über die Zeit. Also hättest du mich mit 20 gefragt, hätte ich wahrscheinlich für was anderes eingestanden als heute. Ich glaube, so ein Wertekompass schält sich auch über die Zeit raus mit der eigenen Entwicklung. Mhm. Der Kompass schärft sich nochmal dramatisch ab dem Punkt, so war es zumindest mal bei mir, wenn du selbst Vater wirst oder wenn du Eltern wirst, ja, weil du plötzlich für jemanden verantwortlich bist, der zu mehr als 100% auf dich angewiesen ist, ja, und kriegst dann natürlich nochmal eine andere Schärfung. Von daher, ich glaube, der ist nie ultimativ und der ist auch nie fertig, der adaptiert sich und der ist ein Stück weit vielleicht Prägung, der ist ein Stück weit auch Chance und Möglichkeiten, wen hat man mal auf seinem Weg irgendwie begleitet, ja, und was hat man vielleicht auch selber für eine Erfahrung gemacht. Und daraus schält sich dann so der eigene Kompass, glaube ich, raus.
Ja. Manche sagen ja, in den Situationen, wenn es nicht so gut läuft, lernt man am meisten. Ist dir das auch so gegangen?
Ja, weil ich glaube, wir sind alle irgendwie gewöhnt zu sagen, wir haben eine Idee, einen Plan, setzen den um und das läuft. Aus Fehlern zu lernen oder aus Rückschritten zu lernen, ist natürlich erstmal ganz bitter, aber bringt einen, glaube ich, in der Tat deutlich weiter, ja, und schärft dann nochmal den eigenen Kompass, macht einen auch, glaube ich, fester in dem, was man dann will oder nicht will, auch ein Stück weit resilienter, aber aus oder mit Fehlern umzugehen, muss man lernen, glaube ich. Mhm. Ja. Das ist jetzt ein weiter Schritt, was ich jetzt dann sage, aber deswegen finde ich sowas falsch. Und nicht nur, weil ich jetzt bei einem Sportverein bin, du kannst nicht sowas wie Bundesjugendspiele machen und sagen, es gibt dafür keine Punkte. Mhm. Du kannst nicht sagen, du spielst Fußball und zählst keine Tore. Du brauchst es, weil du auch mal lernen musst, du verlierst. Ja. Und wie gehst du damit um? Okay. Und was macht das mit dir selber? Was macht das mit so einem Team, wenn die verlieren? Wie rottet man sich zusammen? Wie baut man sich gegenseitig wieder auf? Wie motiviert man sich, um dann zu sagen, beim nächsten Mal zeigen wir es denen aber. Wenn du aber dann wieder spielst und es zählt wieder nichts, ich finde, du nimmst einem wahnsinnig viel Chance an Entwicklung und auch an Festigkeit, wenn du alles an Ergebnis einfach mal wegnimmst.
Klar. Wie sollst du das lernen? Das ist ja auch nicht passiert, ne? Das ist ja erfunden ein Stück. Weil, also mein Kind ist ja in der Schule, der kriegt Bundesjugend mit Punkten und Urkunden und so.
Hat er
Gott sei Dank.
Schon,
ja, natürlich. Ja. Und er darf Gott sei Dank auch überall Tore schießen, wenn er will. Ja, aber ich sehe das wie du. Das ist natürlich auch wichtig, dass man die Leistung misst, oder? Sonst weißt du ja gar nicht, wo du stehst.
Schau, und da hat man vielleicht das ein bisschen übertrieben mit diesem Gleichmachen. Ja, zu sagen, es darf da keine Unterschiede geben. Alles ist irgendwie gleich. Ich glaube, das war zu viel. Und schau, und auch dazu hatten wir ganz oft eine Diskussion. Das, was man dann da erreichen wollte, war kontraproduktiv eigentlich für das eigene Ziel, weil man es völlig übers Ziel hinausgeschossen ist. Und vielleicht tut da sogar ein Stück weit Adaptierung wieder gut, weil wie gesagt, du musst auch mal lernen, mit einem Fehler irgendwie umzugehen und mit einer Niederlage und mit einer Enttäuschung, um dann zu sagen, du startest vielleicht noch stärker durch, als du davor irgendwie warst.
Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast ja auch gerade deine Kinder angesprochen. Das ist ja auch was Kinder eben gerade lernen müssen, oder? Ist das das, was du meintest mit dem Thema Elternschaft? Ändert nochmal?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist ja eins, das vorzubeten und vorzuleben. Oder aber deine Tochter oder dein Sohn erleben das selber mal. Mhm. Ja, und semmeln mal in der Klausur daneben oder es geht mal nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, um dann zu sagen, pass auf, das ist nicht schlimm. Du hast dein Bestes gegeben, ja, und du hast dich da reingehangen. Das kann passieren. Ja. Was machen wir jetzt? Wir schütteln uns mal, schnaufen mal tief durch und nehmen nochmal Anlauf. Und dann müssen die das natürlich alleine machen. Aber da dann daneben zu stehen und nicht zu sagen, habe ich dir ja gesagt, hättest du besser noch mal eine Stunde und dies und das, das ist natürlich falsch. Ja, ja, das lernt, sieht man da hautnah. Davon hatten wir auch eine Menge. Aber wenn ich die heute so ansehe, kann ich sagen, ja, die haben da natürlich eine Menge mitgenommen. Auch wenn die Tage natürlich, wenn Sachen nicht gut liefen, die sind natürlich nicht unbedingt berauschend. Aber sie gehören irgendwie dazu, um nach vorne zu kommen und um stärker zu werden.
Wenn du den Blick weitet jetzt von deinen Kindern weg auf die gesamte junge Generation, wie blickst du drauf? Da gibt es ja auch viele Diskussionen, dass sie zu faul sind, dass sie nur noch auf Work-Life-Balance, auf die Life-Aspekte Wert legen. Wie erlebst du das im beruflichen Umfeld, aber auch im gesellschaftlichen Kontext? Ja. Hast du da Hoffnung oder bist du da pessimistisch?
Also, ich glaube, du weißt es eh. Bei mir ist bei Definition immer eher alles halb voll als halb leer. Mhm. Ja, ich könnte sonst nicht existieren, wenn für mich alles immer halb leer irgendwie wäre. Also ich sehe eher die Chance als das Risiko. Und ich finde diese Generalisierung ganz, ganz schwer. Ich glaube, es gibt den Teil, der sagt, mir ist Work-Life-Balance wichtig, mir reichen 20 Stunden die Woche. So sei es dann auch. Mhm. Ja. Aber wenn ich hier so in unsere Organisation und in den Verein gucke, wir haben wahnsinnig viele junge Leute, da mangelt es an allem, aber bestimmt nicht an einem Antrieb oder an der Motivation oder an einem nach vorne kommen. Ja. Ja. Wenn ich an Unis unterwegs bin, ob das Recruiting ist oder mal ein Vortrag oder einfach nur mal zum Kennenlernen, da sind schon auch wirklich, wirklich gut Ausgebildete mit einer hohen Motivation, mit einem großen Antrieb irgendwie dabei. Ist es eine andere Generation? Ja, natürlich. Aber dazu sagen, ups, was jetzt nach mir kommt. Also, wenn ich jetzt mal ganz hart in mich reinhöre, haben das, glaube ich, meine Eltern und deine Eltern und mein Opa und dein Opa wahrscheinlich auch gesagt, ups, was nach uns da kommt, das kann ja alles nichts werden. Die haben das nicht erlebt und die schlimmen Kriegsjahre nicht und die sind alle verwöhnt. Und trotzdem ging unser Land nach vorne und ging unser Wohlstand irgendwie nach vorne. Ich glaube, was viel bedeutsamer ist, ist sich immer klar zu machen, das, was man jetzt hat, ob als Person, als Familie, als Unternehmen, als Land, ist nicht unbedingt ein Naturgesetz. Mhm. Dafür musst du hart arbeiten. Und wenn jemand sagt, ich bin damit zufrieden, mir reichen die 20 Stunden und ich will da sonst nichts mehr, dann ist es so. Aber wenn du gewisse Dinge mal erreicht hast und auch auf dem Niveau weiter agieren willst, dann zählt dazu einfach auch Einsatz und ein Stück weit harte Arbeit. Aber jetzt zu sagen, alles, was danach uns kommt, hat diesen Antrieb nicht mehr, das würde ich so nicht sehen. Wir hatten da mit der TUM eine Veranstaltung vor gar nicht so langer Zeit. Wenn ich da sehe, was da für Ideen geboren wurden, Andrea, und was da auch für Unternehmen schon entstanden sind, dann ist das schon großartig. Ja, ein bisschen mehr Stolz würde manchmal unserem Land, glaube ich, gut tun für das, was wir haben und das nicht alles in die Erde reden, weil das hilft dann auch nicht wirklich weiter.
Gut, das stimmt natürlich. Die Deutschen sind ja ein pessimistisches Volk. Ne? Wir reden uns gerne schlecht, richtig?
Ja, ich glaube, wir sehen ganz viele Dinge eher als oh, halb leer und da drüben im Garten sieht es irgendwie schöner aus und hätten wir also erstens haben wir nur den Garten und nicht den anderen Garten. Das ist nicht alles halb leer. Läuft alles brillant? Nein. Müssen wir uns neu orientieren? Wahrscheinlich schon, ja. Weil alles das, was dieses Land mal groß gemacht hat, ist halt die nächsten 10, 15, 20 Jahre vielleicht nicht mehr das, was uns diesen Wohlstand oder diesen Status hier ermöglicht. Aber du musst eine ganze Nation auf diese Reise irgendwie mitnehmen. Ja. Wenn, ob das eine neue Industrie, ob das geopolitische Themen sind, du musst da viel erklären, du musst viel werben. Du brauchst eine Idee, wo du hin willst und wie du dann, ich sag mal, so ein ganzes Land mit auf die Reise nimmst. Dazu zählt auch hin und wieder mal schonungslose Ehrlichkeit, zu sagen, ja, das war das, was uns groß gemacht hat, aber du kannst nicht nur die Vergangenheit rosarot anmalen und sagen, ah, lass uns das genauso beibehalten. Wir frieren das alles ein und dann wird schon alles wieder gut und man blickt nur zurück. Das passiert halt einfach nicht, weil erstens wartet keiner auf dich und die Welt ändert sich halt einfach irgendwie. Und da passt man sich an und kommt da mit oder du fällst halt einfach brutal zurück. Ja, das muss man sich, glaube ich, klar machen. Im ganz Kleinen, als Unternehmen und als gesamte Volkswirtschaft zu sagen, wo geht die Reise dahin? Umso schwerer ist es natürlich, je erfolgsverwöhnter du warst in der Vergangenheit.
Na klar, kann man sich drauf ausruhen so ein bisschen.
Genau, Erfolg macht dann irgendwie auch sehr zufrieden, macht dann vielleicht auch ein bisschen langsam und dann gibt es wenig Veränderungsbereitschaft. Aber das ist natürlich ein Fehler. Wenn du das erhalten willst, dann darfst du nicht selbstgefällig und zufrieden sein, sondern musst an ein paar Dingen ordentlich Gas geben.
Ja, das stimmt. Lieber Michael, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war die 56. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Ferdinand Kreuzer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.